sind es genau im Buch der Richter. Haben wir eine ganz schöne Strecke vor uns, oder? Aber keine Angst, wir werden nicht Vers für Vers abarbeiten, sondern für mich ist eher diese Zeit der Richter auch für das Volk Gottes überhaupt eine ganz bezeichnende Zeit, die wir, wenn wir so hineinschauen, die ganze biblische Geschichte und auch die Kirchengeschichte dann weiter, es ist doch sehr markant, dass sich dort viele Dinge auch wiederholen. Und ich lese mal so einen Bibelvers als Einstieg, der sehr bezeichnend ist für diese Zeit. Richter 2, Vers 10. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Das ist doch eine Aussage. Ein Auf und Ab, das Buch der Richter. Ein Auf und Ab, hin und weg. Wie im richtigen Leben. Wir befinden uns hier in der Zeitepoche zwischen dem 14. und 11. Jahrhundert vor Christus. Und das Land Kanaan war zum größten Teil eingenommen gewesen vom Volk Israel. Die Stämme haben sich so ihre Gebiete zugeteilt, eingeteilt und besiedelt. Aber es gab eben auch noch die anderen Völker, die nicht vertrieben wurden, die immer noch da hatten, wo Gott kein Gelingen geschenkt hatte, sie einzunehmen. Und diese Gebiete trennten natürlich diese Stämme auch voneinander und auch der Jordan trennte sie, das Jordanland, das Westjordanland und das Ostjordanland sozusagen. Und das Ganze, wenn wir das uns so vorstellen, vor Augen führen, es war keine Einheit gewesen. Keine Einheit, und das spiegelt sich auch in ihrer Politik, die sie führen, immer wieder. Es war kaum so, dass die Stämme gemeinsam gehandelt haben, gemeinsam irgendwelche politischen Aktionen umgesetzt hätten. Israel existierte in dieser Zeit mehr so als ein Stämmeverbund ohne zentrale Institutionen wie eine zentrale Regierung oder eine Hauptstadt oder auch ein zentrales Heer, eine Armee. Ja, das gab es nicht, aber immerhin, man befand sich im verheißenen Land. Endlich. Endlich war man angekommen. Das war ja der große Wunsch gewesen. Die Feinde waren größtenteils, wie gesagt, besiegt, das Land erobert, Städte eingenommen. Der Plan Gottes ist Wirklichkeit geworden. Vor ihren Augen erfüllte sich das, was Gott versprochen hatte, und sie durften dabei sein. Und jetzt so am Ziel ihrer Hoffnung angekommen, jetzt werden sie gedacht haben, jetzt kann doch das schöne Leben beginnen. Und ihr wisst ja, Gottes Geschichte mit seinem Volk ist oftmals ein Spiegelbild. Ein Spiegelbild auch unseres eigenen Lebens mit Gott. Da gibt es die Momente der Hinwendung zu Gott. Gibt es die Momente der Befreiung. Da gibt es die Augenblicke der Entscheidung. Und so spiegelt sich immer wieder auch in der Geschichte Gottes mit seinem Volk unser Leben ein Stück weit wieder. Du hast einen neuen Schritt gemacht, in ein neues Leben hinein, Land eingenommen, könnte man sagen. Du hast für die Sache gebetet, darauf zugearbeitet und gemerkt, Gott handelt, greift ein. Er führt dich, er stellt sich zu dir und du spürst, du hast mit Gottes Hilfe eine Grenze überschritten. Eine Grenze überschritten bei einer Sache, die du dir vielleicht gar nicht zugetraut hast. Wo du dich gefürchtet hast. Und jetzt ist es gelungen, wie hier dem Volk Israel auch. Ja, es gab auch Rückschläge. Es gab Rückschläge. Manchmal brauchte es einen zweiten Anlauf. Aber jetzt bist du am Ziel angekommen, dort, worauf du hingearbeitet hast die ganze Zeit. Und jetzt könnte es natürlich immer so weitergehen, oder? Ein Erfolg nach dem anderen, freust dich auf das nächste Erfolgserlebnis. Aber dann, und wir alle kennen das, kommen auch die Zeiten, wo es nicht mehr so glatt läuft. Wo es nicht mehr so glatt läuft. Es gibt Höhen und Tiefen, Auf und Ab, Schwierigkeiten, Enttäuschung, Entscheidungen vielleicht, die du getroffen hast, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen haben. Und manchmal versucht auch das Böse dieser Welt, uns hier und da zu attackieren. Oder die Sünde, sie bringt uns gänzlich vom richtigen Weg ab. Und da braucht es immer wieder auch in unserem Leben eine Chance, eine neue Chance, einen Neuanfang. Wisst ihr, es ist nämlich eine Kunst. Eigentlich ist es eine Kunst, den Plan Gottes für unser Leben im Auge zu behalten und ein klares Profil auch für uns dabei zu entwickeln und trotzdem mit den Widrigkeiten des Lebens, unserer Umgebung, wo wir hineingestellt sind, umzugehen, klarzukommen, nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben, klar und gottgemäß durchs Leben zu gehen und damit mit den Umweltdingen oder mit den Unerwarteten, so sage ich es mal, mit dem Unerwarteten klarzukommen, mit den Überraschungen, mit den unliebsamen Überraschungen auch fertig zu werden. Wir begegnen immer wieder Christen, die gewisse Erwartungen an ihr Christenleben stellen oder auch an Gemeinde stellen. Ja, und dann sind sie enttäuscht und wenn es anders kommt, anders läuft, als sie sich das vorgestellt haben. Oder man hat bestimmte Vorstellungen von Gott und ist dann verstimmt, wenn er anders handelt und anders reagiert in deinem Leben. Und dann stellt sich die Frage, wie fest stehe ich eigentlich? Wie unerschütterlich ist denn überhaupt mein Glaube? War sie ernst, meine Entscheidung für Jesus Christus? Wie sicher bin ich mir, wenn vielleicht auch andere oder unsere Gesellschaft unseren Glauben in Frage stellt? Josua war gestorben, Israel hatte sich im Land Kanaan breit gemacht, ausgebreitet, und jetzt sollte sie eigentlich beginnen, die Zeit des Segens. Milch und Honig, ja, das stand ihnen so vor Augen bildlich, nur noch gute Zeiten. Und auch ein Unterschied sollte ja sichtbar werden für ihr Umfeld, dass sie ein Volk sind, das mit dem lebendigen Gott zusammenlebt. In einem Umfeld voller Götzendienst, schlechter Gewohnheiten, sündhafter Lebensweisen, da sollten sie demonstrieren, wie ein Leben mit dem lebendigen Gott aussieht. Wie es sein kann, mit Gott an seiner Seite in dieser Welt zu leben. Und das israelitische Volk lebte in dieser Zeit in der Nachbarschaft oder teilweise auch unter ihnen, unter Menschen, deren ja, Sünde ihnen schon lange nicht mehr bewusst war, die ihre Gottesferne gar nicht erkannt haben, machtlos dem Bösen eigentlich ausgeliefert waren. Und da hinein, in diese Situation, in diese Umwelt, sage ich es mal, ist das Volk Gottes gesandt, um zu zeigen, wie man mit Gott lebt und auch das Gute sich dann ausbreiten kann. Ein Vorbild sollten sie sein für andere Völker. 5. Mose, 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 6 und 7 lese ich da mal. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. So hatte das Mose schon angekündigt. Ja? Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Das waren die Aussichten. Das war ihnen versprochen, den Segen und die Nähe Gottes zu erleben. Und dies würde dann auch als Folge zum Segen für andere sein, zum Segen für andere Menschen, andere Völker. Und deswegen hatte Gott ihnen auch sein Gesetz mitgegeben als Lebensregeln, als Zeichen auch für diesen einzigartigen Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, diese einzigartige Gemeinschaft und die einzigartige Berufung, in der das Volk Gottes leben sollte. Aber wenn wir in dieses Buch der Richter so hineinschauen, ja, ich denke, jeder hier kennt das, hat schon drin gelesen, dann zeichnet sich für uns ein ganz anderes Bild, oder? Ein ganz anderes Bild. Wir sehen das Volk Gottes weit weg von dem, was Gott vorgesehen hatte für sie, was Gott verheißen hatte für sie. Unstetig waren eigentlich die Zeiten. Es ging auf und ab, hin und her. Da lesen wir von Ausplünderung, Unterdrückung, Bürgerkrieg sogar. Und am Ende des Buches fasst der Schreiber es so zusammen im Vers, Kapitel 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Eigenwilligkeit, Planlosigkeit, Halbherzigkeit, mit diesen Worten würde ich mal diese Zeit der Richter beschreiben. Wenig vom Segen zu sehen, nur immer mal punktuell, keine klare Linie, kaum Charakter, Werte oder Profil war zu erkennen im Volk. Die Frage, die wir uns stellen, wie konnte das dazu kommen? Sie haben doch den Segen Gottes erlebt, die Wunder Gottes erlebt, seine Führung, seine Eingreifen in die vergangenen Jahrzehnte, Jahrhunderte. Sie waren im Land ihrer Träume angekommen, waren dort, was Gott ihnen als Erbteil versprochen hatte. Viele Jahre haben die darauf gewartet, vielleicht dafür gebetet, so nehme ich an, darauf zugegangen. Diese Hoffnung, einmal dort zu sein, wo sie jetzt sind, hat sie vorangetrieben. Mit den Gedanken, in diesem Land werden wir Ruhe finden, werden wir zur Ruhe kommen, es wird uns gut gehen. Eigener Grund und Boden, Sicherheit, Versorgung. Ja. Doch dann stellt sich heraus, dass sich dort eine Menge an Schwierigkeiten, an Problemen auftun, Probleme warten. Warum? Warum? Plötzlich waren sie als Einzelne gefragt. Sie als Einzelne. Jeder musste jetzt Verantwortung auch ein Stück weit übernehmen. Es war mehr Eigenverantwortung gefragt. In ihrem Charakter, es kam auf Reife an, auf Treue, auf Beständigkeit. Und so wurde das Leben für sie eigentlich anspruchsvoller als vorher. Damals, in der Vergangenheit, hatte Mose gesprochen und Josua geführt. Damals gab es klare Anweisungen. Den Plan hatte jemand anders gehabt. Und das Volk ist mitgegangen. Man handelte geschlossen als Volk, aber jetzt waren sie im ganzen Land verteilt. Hier ein Gehöf, da ein Dorf, da eine Siedlung. Jetzt musste gearbeitet werden. Es ging ans Ackern, Pflügen, Pflanzen, Vieh züchten oder jagen, ja, versorgen, schlachten. Das waren sie ja alles gar nicht gewohnt gewesen. Als Nomadenvolk. Die Wachteln, die flogen fast buchstäblich in ihren Mund. Das Manna musste nur aufgelesen werden. Aber jetzt Selbstversorger. Und dann waren da noch die Nachbarn, andere Leute mit anderen Gewohnheiten, anderen Gebräuchen, anderen Göttern sogar. Und da findet sich auf einmal diese junge Generation von Israeliten in einer Kultur wieder, die so völlig anders war als die ihre, als das, was sie bisher kennengelernt hatten, als das, was ihnen überliefert worden ist. Eine Kultur, die ihre Überzeugungen nicht teilte und einen ganz anderen Lebensstil vorlebte, vor ihren Augen, in ihrer Nachbarschaft. Ja. Plötzlich gab es auch noch andere Götter als den Gott Israels. Nicht nur die Feste ihres Gottes wurden gefeiert, sondern auch die Feste der Götzen. Es gab eine Menge an Ablenkung, an Verlockung. Und es war eine Herausforderung für sie gewesen, nur ihren Gott allein nachzufolgen, treu zu bleiben. Der Glaube, die Treue waren in Gefahr geraten. Ähnlich wie bei uns, oder? In welcher Umgebung leben wir? Andere Ansichten, Verlockungen, Umwelteinflüsse wollen auch uns, unsere Nachfolge oftmals schwer machen, abspenstig machen. Und so ging es den Christen zu allen Zeiten, auch schon im ersten Jahrhundert nach Christus, obwohl da noch alles relativ frisch war und sich das Evangelium ausbreitete im Römischen Reich. Doch auch da gab es schon diese Herausforderung, die wir heute auch noch kennen. Im Hebräerbrief zum Beispiel, da lesen wir davon. Es werden dort Christen angesprochen, die ja gut gestartet sind, einen guten Start in ihrem Glaubensleben hingelegt haben, doch dann wurden sie auf irgendeine Art und Weise nachlässig. Irgendwie ist die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, all das, was sie erlebt haben, zur Gewohnheit geworden. Man schätzte nicht mehr das, was man in Christus hatte. Halbherzigkeit macht es sich breit. Und der Verfasser des Briefes greift dieses Thema auf und bringt als Beispiel das Volk Israel zu dieser Zeit. Jenen ging es ähnlich, sagt er. Ähnliche Herausforderungen, ähnliche Gefahren. Und er spricht von Israeliten, die das Ziel Gottes nicht erreicht haben. Stellt euch mal vor. Die sich gegen Gott aufgelehnt haben, ungehorsam waren und dadurch den Segen verspielt haben. Ich lese mal Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. Dieselbe Botschaft. Aber sie glaubten nicht und deshalb nützte sie ihnen auch nichts. Nützte nichts. Und der Schreiber warnt hier die Leser, den gleichen Fehler zu begehen. Er sagt, verschließt eure Herzen doch nicht. Verhärtet eure Herzen nicht gegen Gott, wie es die Israeliten damals getan haben. Ja. Und damit spielt er auf diese Generation an in der Wüste, das verheißene Land nicht erreicht haben, wegen ihres Ungehorsams. Und er fährt weiter fort und kommt dann zu der Josua-Generation. Sie nehmen das Land zwar in Besitz und kommen ein großes Stück weiter, kommen hinein in diese Verheißung, aber dann, man will es eigentlich nicht wahrhaben, wieder das Ziel verspielt. Diese Ruhe bei Gott, die sie eigentlich genießen sollten, haben sie nicht erlangt. Stattdessen Anpassung, Unglaube, Ungehorsam. Und jetzt, Jahrhunderte später, steht wieder eine neue Generation vor einer neuen Gelegenheit. Junge Christen, die Jesus begegnet waren, die Vergebung ihrer Sünde erlebt haben, denen ein Neuanfang in ihrem Leben geschenkt wurde durch Gott. Ja. Anscheinend, so wie es der Schreiber hier formuliert, stehen sie in der gleichen Gefahr wie die Leute damals bei Mose oder bei Josua oder in der Zeit der Richter. Da kann man sich doch fragen, hat das Volk Gottes gar nichts gelernt aus der Vergangenheit? Wird es immer so weitergehen, dieses Hin und Her, Auf und Ab? Wenn man in die Kirchengeschichte schaut, erkennt man immer wieder diese Bewegung hin zu Gott und wieder ein Ab, ein Weg von Gott. Immer wieder dieses Hin und Her. Gott schenkt Erweckung, meist durch eine neue Bewegung hinein. Er schenkt einen Neuanfang, meist durch wenige, deren Herz für Gott bewahrt wurde. Ja, einen Neuanfang. Und dann kommen aber auch wieder Zeiten der Gleichgültigkeit, der Halbherzigkeit, Zeiten sogar des Abfalls. Ja, immer wieder. Und man bekommt den Eindruck, dieses Hin und Her geht so lange, bis Jesus wiederkommt. Könnte das sein? Man könnte jetzt lapidar sagen, das ist das Leben. Aber ist das nicht schlimm eigentlich, dass man nicht lernt aus den Fehlern der Generationen vor uns? Wisst ihr, was das Hoffnungsvolle an der ganzen Sache für mich ist? Wir bekommen immer wieder bei Gott eine neue Gelegenheit, eine neue Chance. Ja, man könnte fast meinen, hier jede Generation bekommt ihre neue Chance mit Gott. Jede Generation bekommt ihre neue Chance bei Gott. Gott ist noch lange nicht fertig. Mit uns nicht, mit der Menschheit nicht. Gott gibt sein Ziel, was er im Auge hat, nicht auf. Das kann uns sicher sein. Das ist eine Gewissheit in uns. Gott gibt sein Ziel nicht auf. Was das Volk Gottes bei Mose nicht erreicht hat, können sie später unter der Leiterschaft von Josua erreichen. Und was unter Josua nicht erreicht wurde, das wurde dann später erreicht. Ja. Diese Zeit des Wohlstands und des Wohlergehens, spätestens unter der Zeit von Samuel, Salomon, war es gewesen, ja, wo das Israel ziemlich gute Zeiten hatte. Aber egal, was andere vermasselt haben, jetzt kommt auch deine Stunde. Jetzt kommt deine Zeit, auch deine neue Chance. Aber die Frage an uns ist immer, nutzen wir diese? Nutzen wir die Chance, die Gott uns bietet? Ich lese es nochmal. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Der Fehler an der ganzen Geschichte ist, nicht zu glauben. Gott nicht zu glauben. Seinen Wort nicht zu glauben, ihm nicht zu vertrauen. Ja. Wir vertrauen so viel anderen Dingen in unserem Leben. Aber wie viel vertrauen wir Gott? Wenn sich das gehörte oder gelesene Wort Gottes bei uns nicht mit Glauben verbindet, dann nützt es uns nichts. Das war das Problem, Unglaube. Schon damals im Alten Testament, in der frühen Kirche und auch bis heute. Und dadurch wird viel Segen Gottes nicht erlebt, die Ruhe Gottes nicht gefunden. Nur hören allein ist nicht genug. Es muss sich mit Glauben unsererseits verbinden. Und daraus folgt dann auch dementsprechende Handlungen in unserem Leben. Ein Lebensstil, der Gott Ehre bereitet. Sonst, ihr Lieben, ist alles, was wir machen, nutzlos. Bringt nichts. Vergebens. Und davon redet der Hebräerbriefschreiber und malt uns die Zeit der Richter hier nochmal vor Augen, damit uns nicht das Gleiche passiert. Das ist die Absicht dahinter, damit uns nicht das Gleiche passiert. Ich lese Vers 6, Hebräer 4, Vers 6. Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können, die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgesetzt. Ein neues Heute. Heute. Wann ist heute? Heute ist immer heute, oder? Dieses Heute ist so wichtig auch für uns. Es gibt einen Zeitpunkt, Zeitpunkte, einen richtigen Zeitpunkt. Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich Gott zuzuwenden? Heute. Genau. Ihr habt es verstanden. Sehr schön. Wann ist der richtige Zeitpunkt, Gott um Hilfe und sein Eingreifen zu bitten? Heute. Genau. Sehr schön. In der Vergangenheit ist manches schiefgelaufen. Auch in unserem Leben. Manches wurde verpasst. Da war Unglaube, da war Ungehorsam, Rebellion vielleicht sogar, Gleichgültigkeit. Aber Gott sagt immer wieder, heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, verhärtet eure Herzen nicht, macht euer Herz nicht zu. Auch dir gilt dieses heute. Heute ist ein neuer Tag, heute ist eine neue Gelegenheit, eine neue Chance, vielleicht deine, nochmal ganz neu, diese Hand Gottes zu ergreifen. Wenn du seine Stimme hörst, verhärtet dein Herz nicht. Und wir merken da, Gott spricht immer wieder neu, auch in unser Leben hinein, in jede neue Generation hinein. Er behält seinen Plan, seine Vorhaben im Blick. Egal, was in der Zwischenzeit da auch schiefgelaufen ist. Heute ist der Zeitpunkt, um zu reagieren. Immer und immer wieder. Und hier in unserem Gottesdienst heute Morgen sitzen viele, die dieses Heute in ihrem Leben irgendwann mal genutzt haben. Diesen Zeitpunkt ergriffen haben, Ja gesagt haben, zu Gott eine Entscheidung getroffen haben für Jesus Christus und das bis heute auch nicht bereuen, oder? Gehe ich da falsch in der Annahme? Bei mir ist es jedenfalls so. Auf diesen Zeitpunkt, Gott zu vertrauen, es ist, ja, herausfordernd immer wieder. Aber weißt du, egal, was gerade in deinem Leben so die Baustelle ist oder oder was du für Probleme so vor Augen hast, vielleicht ist es heute der richtige Zeitpunkt, damit zu Gott zu gehen. Und wenn du Gebetsunterstützung brauchst, ich oder auch wir hier sind bereit, gemeinsam mit dir auch zu beten. Er will unseren Mut auch erneuern, uns hinzuwenden zu Gott. Ihn wirklich ganz und gar zu vertrauen, in unsere Zuversicht und unsere Hoffnung allein auf ihn zu setzen. Wie war es denn in der Zeit der Richter? Wollen wir uns das nochmal vor Augen führen? Josua war tot gewesen. Der Mann, der für Jahrzehnte an der Spitze des Volkes stand. Aber wie geht es jetzt weiter? Mit Gottes Plan auch. Am Anfang des Richterbuches in Kapitel 2 haben wir so eine Zusammenfassung dessen, wie es ja in den knapp 400 Jahren, den nächsten knapp 400 Jahren könnte man sagen, abgelaufen ist. So lang war die Zeit der Richter, knapp 400 Jahre lang. Ja. Ist uns gar nicht so bewusst, wenn wir das Buch so durchlesen, wie lange das ging. Richter 2, Vers 7 steht: Solange Josua und später die Ältesten, die all die großen Taten gesehen hatte, die der Herr für Israel vollbrachte, lebten, dienten die Israeliten dem Herrn. Solange diese gelebt haben, solange diese da waren, solange diese prägenden Vorbilder da waren, solange die Erinnerung noch frisch war, vor Augen stand, all diese Dinge, die der Herr getan hat für sein Volk. Gott hatte gekämpft für sie, hatte sie geführt, hatte sie bewahrt, Gelingen geschenkt. Und wir denken, das kann doch nicht einfach so in Vergessenheit geraten. Oder? Oder doch? Vers 10 weiter. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Ist das nicht schrecklich? Wieso wussten die nichts davon? Ist da irgendwas versäumt? Gab es keine Kinderstunde oder Jugendarbeit, Kindergottesdienst? Haben die nie etwas gehört von dem Handeln Gottes, von der Geschichte mit ihm, die Begegnungen, die ihre Vorfahren mit Gott gemacht haben? Aber weißt du, es macht einen großen Unterschied, ob du nur Geschichten von Gott hörst, Erlebnisse von anderen kennst, oder ob du selbst Gott erlebst in deinem Leben, Gott begegnest. Das macht einen riesen Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du in einer christlichen Kultur, Kirche oder Familie aufgewachsen oder hineingewachsen bist oder ob du eine persönliche Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hast. Das ist ein Unterschied, ein buchstäblich himmelweiter Unterschied, so will ich es mal sagen. Und hier wurde der Glaube innerhalb einer Generation von einer erlebten Gottesbegegnung zu einer Geschichte aus der Vergangenheit. Anscheinend wurde, anstatt, so stelle ich mir das vor, anstatt lebendiger Glaube mehr eine Tradition oder ein paar rituelle Handlungen weitergegeben. Jüdische Kultur anstatt Vertrauen in einen lebendigen Gott. Ja. Und ist es nicht bei uns auch manchmal so, oder wenn wir in unser Land hineinschauen? In unserem Land erleben wir seit Jahren eine beispiellose Entchristlichung, oder wie will man das bezeichnen? Ja. Wurden da vielleicht auch Fehler begangen? Wir, unsere Kirchen, Gemeinden, Theologen, Leiter oder vielleicht auch wir als Eltern? Die Bedeutung von Kirche und Glaube für die Gestaltung unserer Gesellschaft oder unseres Lebens, die schwindet zunehmend. Immer mehr. Keine Bedeutung mehr. Wenig Bedeutung. Und es sieht auch momentan nicht so aus, als würde sich das verbessern wollen. Im Gegenteil. Wisst ihr, Glaube weitergeben bedeutet mehr als Rituale, als Gewohnheiten kennenzulernen oder irgendwie einzuüben. Gott geht es um Vertrauen. Gott geht es um Beziehung. Und das müssen wir auch der nächsten Generation weitergeben, vermitteln. Schaut euch mal die Auswirkungen an, Vers 11. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie her lebten. So erweckten sie den Zorn des Herrn. Baal zum Beispiel, ja, wer war das eigentlich? Er war so dieser Wetter- und Fruchtbarkeitsgott, könnte man sagen. Ja, der Kananiter, der Menschen, die vorher in diesem Land gelebt haben. Man rief ihn hauptsächlich an wegen einer guten Ernte. Da war er gefragt, aber auch dieser ganze Kult um ihn, seine Anbetung, hatte viel mit zügelloser Sexualität zu tun. Das war auch bezeichnend für diese Zeit. Gerade bei Simson wird das ja sehr, sehr deutlich auch. Ja. Sexuelle Zügellosigkeit, Kultprostitution gab es da. Das war alles ein Teil des ganzen Baal-Kultes. Junge Frauen mussten sich den Männern bis einer bestimmten Zeit zur Verfügung stellen. Erst später konnten sie dann an eigene Familie und Fürsorge denken. Es gab keine Regeln. Es gab keine Regeln jetzt für ihr Triebleben. Es gab keinen Schutz von Ehe, von Familie, Fürsorge für junge Mädchen. All das war den Völkern fremd gewesen. Und dann schaue ich immer so in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft hinein. Wie entwickelt sich das? Wo geht das hin? Gerade auch auf diesem Gebiet. Ja. Und dann war natürlich dieser ganze Baalskult etwas zum Anschauen und zum Anfassen. Ja. Das war kein unsichtbarer Gott, sondern da gab es Plastiken und es war irgendwas, was erstmal mehr Nähe vermittelte. Dieser Baalskult erkannte keine Beschränkungen und keine diese Dinge, die wir kennen, die das Volk Israel mit ihrem lebendigen Gott erlebte. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass unsere Gesellschaft sich in eine ähnliche Richtung bewegt? Und jetzt musst du dir vorstellen, diese junge Generation von Israeliten wächst auf in diesem Umfeld. Ja. Wächst auf in diesem Umfeld und muss sich damit auseinandersetzen. Haben sich vielleicht gefragt, als junge Leute, warum soll ich mir was verkneifen? Warum soll ich bis zur Ehe warten? Warum so eng sein? Warum zu einem unsichtbaren Gott rufen? Sind seine Gebote überhaupt für uns noch aktuell? Es geht doch scheinbar auch anders. Schaut bei den Nachbarn. Manchmal hat man den Eindruck, das kriegt man an anderer Stelle zu lesen, geht es denen sogar besser. Ja. Und so wuchs unter den Israeliten ein Anpassungsdruck, Verlockungen für diese neue Generation. Und vielleicht sagten sie sich, so leben doch schließlich alle. Ja. Hört man heute ja auch, so leben doch schließlich alle. Warum soll ich anders sein? Charakter, eigenes Profil, Gottvertrauen zeigen, lieber nicht. Da falle ich auf, wirke irgendwie komisch, bin ein Außenseiter. Nee, das tue ich lieber nicht. Und so ging es schon damals dem Volke Israel, dem Volke Gottes überhaupt. Wisst ihr, die Israeliten, das war kein abgeschottetes Volk mit einer Glaskuppel über ihrem heiligen Land, keine Beeinflussung der Umgebung. Nein, da gab es auch Mehrheitsmeinungen, Gruppenzwang, Umwelteinflüsse. Ja, die Mehrheit der Völker war dort unterworfen, aber ihre Kultur, ihre Lebensauffassung, ihr Lebensstil beeinflusste sie immer noch. Die Israeliten sahen, was da am Laufen war, was da ging, was da abging. Und Gott? Viele ließen sich in dieser Zeit auch mitreißen vom Volke Gottes, mitreißen von diesem Lebensstil. Wie reagiert Gott? Gott, der sein Volk erwählt hat, gerettet hat, wie auch uns, der sein Volk auf wunderbare Art und Weise geführt hat, den ließen sie da links liegen, unbeachtet. und auf einmal war alles andere mehr wichtig. Aber wisst ihr, was mich erstaunt? Gott ist von dieser Handlungsweise überhaupt nicht überrascht. Im 5. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 16, da lesen wir: Der Herr sprach zu Mose: Nach deinem Tod wird dieses Volk sich mit fremden Göttern einlassen und den Göttern des Landes, in das es zieht. Es wird mich verlassen und den Bund brechen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Ist das nicht traurig? Gott hat es schon vorher gewusst. Und heute, wie sieht es bei uns aus? Wie leicht kann man heute Gottes Vorstellungen übergehen, weil andere Dinge wichtiger erscheinen, massiver in unser Leben hineinsprechen wollen, hineinsprechen oder hineinkommen? Ja. Vorstellung der Gesellschaft. Aber wisst ihr, all das hat seine Folgen. Das bleibt nicht folgenlos. Man kann sich von Gott abwenden, ja. Aber man wendet sich dann auch von seinem Segen ab. Von dem, was Gott Gutes geplant hat. Und dann merkt man erst, was man an seinem Gott hatte. Gott drängt sich ja keinem auf, das wisst ihr. Es ist alles freiwillig im Reich Gottes. Vers 14b lesen wir dann diese schrecklichen Dinge. Er gab sie ihren Feinden ringsum preis, sodass sie sich nicht mehr gegen sie behaupten konnten. Nicht mehr behaupten konnten. Wenn sie Gott nicht verlassen hätten, wäre es eine Kleinigkeit gewesen, mit Gott an ihrer Seite sich gegen die Einflüsse zu behaupten. Ja? Und auch du kannst dich mit Gott an deiner Seite gegen die Einflüsse dieser Welt behaupten. Weißt du das? Du bist ihr nicht ausgeliefert, schutzlos ausgeliefert. Das waren hier die Konsequenzen, wenn Gott nicht mehr gewünscht ist. Wenn Gott sich zurückzieht, wenn alles andere wichtiger wird. Und Vers 15 endet dann mit den Worten: Und das Volk war in großer Not. Das Volk Gottes, es befand sich in großer Not. Das sollte es eigentlich nicht sein und sollte es nicht geben. Aber wisst ihr, was das Hoffnungsvolle und das Gute ist, trotz aller Not und Leid? Das Gute ist, an so einem Punkt kommt es oftmals zur Wende. Ja, zur Umkehr, genau. Leider erst in der Not oder oftmals leider erst in der Not. Da schrien sie nämlich wieder zu Gott. Schade eigentlich, dass es immer so lange dauern muss oftmals, ja. Sowas erst braucht. Oftmals fällt den Menschen Gott erst wieder ein, wenn sie in der Not sind, wenn sie in einer Lage sind, wo sie wirklich selber sich nicht mehr helfen können. Dann erkennen sie, dass unsere Entscheidungen falsch waren, dass die Entscheidungen, die wir ohne Gott getroffen haben, uns zum Verhängnis wurden. Ja, und wie viele Entscheidungen haben wir in unserem Leben ohne Gott getroffen und haben hinterher gemerkt, das war vielleicht doch nicht so gut. Vieles haben wir uns selbst zuzuschreiben, auch wir, wo wir Gott ignoriert haben, Gott nicht gefragt haben. Und dennoch, ich will euch ja nicht deprimieren, und dennoch, das ist ja so genial, ja, an unserem Gott, er lässt die Seinen, sein Volk nicht hängen, auch uns nicht. Er lässt uns nicht im Stich, selbst wenn wir uns von ihm abwenden. Ja. Es ist nicht einfach alles aus, Schluss, vorbei, abgeschrieben. Nicht bei unserem Gott. Nicht bei unserem Gott. Vers 16. Da setzte der Herr Richter ein, die Israeliten vor ihren Feinden retten sollten. Richter, jetzt kommen sie, diejenigen, nach dem dieses Buch benannt ist. Richter, das waren ja nicht so Richter, wie wir sie kennen, so wie sie auf dem ersten Bild, was ich da hatte, wir uns vorstellen, sondern das waren charismatische Führer, Leiterpersönlichkeiten, Menschen voll Heiligen Geistes, mutig, kühn, manchmal zögerlich im Glauben. Wenn wir an Gideon denken, ja, da muss Gott erst motivieren, aber sie erleben dann immer wieder die Hilfe und den Beistand Gottes, die Pläne Gottes umzusetzen und das Volk zu befreien. Vers 18, immer, wenn der Herr einen Richter über Israel einsetzte, war er mit dem Richter und rettete das Volk vor seinen Feinden, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid mit seinem Volk, das schwer unter seinen Bedrängern und Unterdrückern stöhnte. Diese Richter, eine Frau war übrigens auch dabei, schafften es, die Besatzer und die Plünderer, die Räuber, die diese bedrängten, zurückzuschlagen. Menschen, die das Volk Gottes, die den Frieden raubten, die Freiheit eingrenzten, ja, die wurden vertrieben und das Volk Gottes kam wieder in diesen Frieden und diese Freiheit hinein. Gott hatte Mitleid und Barmherzigkeit und er ist auch heute noch voller Liebe und Barmherzigkeit, sein Erbarmen ist unendlich. Und ihm ist es nicht egal, ihr Lieben, ihm ist es nicht egal, wie es damals seinem Volk geht und wie es heute uns geht, wie es heute dir geht. Egal, was du falsch gemacht hast bis gestern, ja, du bist Gott nicht egal. Egal, ob wir es uns selbst eingebrockt haben in den Situationen, wo wir jetzt hineingeraten sind. Und das haben wir ja oft genug, ich zumindest. Trotzdem ist Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit immer wieder für uns da und wir können uns auf ihn verlassen. Er hört auf unser Rufen, wenn wir nach ihm schreien, in der Not. Er sieht, wenn du in Not bist. Und er sagt nicht, Pech gehabt, deine Schuld, Selbstschuld, all diese Dinge. Und da, wo wir uns wieder Gott zuwenden, an ihn wenden, ihn anrufen, da will er gerne eingreifen und helfen. Gott steht an unserer Seite, auf unserer Seite. Aber leider ist es auch so, wenn wir nichts mit ihm zu tun haben möchten, dann fehlt auch sein Segen in dem Leben der Menschen. Nur dort, wo wir zu Gott umkehren, nur dort, wo wir ihn um Hilfe anrufen, wo wir Gott um Vergebung bitten, da kann wirklich etwas Neues passieren. Da tut sich eine neue Chance auf, ein neuer Weg, eine neue Türe in unserem Leben, ein Neuanfang. Und das erwächst aus dieser unerklärlichen Gnade und Liebe Gottes heraus. Die kann ich mir oftmals nicht erklären, wie Gott das aushält mit seinem Volk, mit seinen Kindern. Wie hält Gott das aus? Frage ich mich manchmal. Aber schaut mal her, es ist doch kaum zu glauben. Vers 19. Doch sobald der Richter gestorben war, kehrten die Israeliten zu ihrem alten Lebensstil zurück und verhielten sich schlimmer als ihre Väter. Sie liefen anderen Göttern nach, dienten ihnen und warfen sich vor ihnen nieder. Und sie weigerten sich, ihre schlechten Lebensweisen und ihr trotziges Verhalten aufzugeben. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Wie konnte das nur passieren? Ihnen, uns natürlich nicht. Wenn wir Gott so erlebt hätten wie die Israeliten, dann wären wir doch nie in unsere alten Gewohnheiten zurückgefallen, hätten doch nie Wege beschritten, die Gott nicht gefallen, würden uns doch nur an die Seite Gottes stellen, würden nicht trotzig und ungehorsam reagieren, gegenüber dem, was Gott eindeutig in seinem Wort zu uns sagt. Wir niemals. Oder doch? Dieses Auf und Ab, dieses Hin und Weg kenne ich auch aus so manchen Christenleben und kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Über dieses Auf und Hin, da können wir uns ja immer wieder freuen. Da spüren wir, dass Gott am Wirken ist. Aber leider gibt es auch dieses Ab und Weg. Und das ist schade, denn dadurch wird viel Segen auch verspielt. Und ich frage mich dann immer, wieso passiert das? Hätte es nicht irgendwie anders eingerichtet, geregelt werden können? Wieso kann das auch uns passieren? Uns als diejenigen, die wir mal eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Wir haben einen guten Start, denke ich, alle gemacht, waren überzeugt, dass wir das gefunden haben, was unserem Leben Sinn und Erfüllung gibt. Du hast einen Entschluss gefasst, ich werde nie wieder von der Seite Jesu weichen. Ich möchte mein Leben mit ihm leben, immer bis in Ewigkeit. Doch dann irgendwann gewann vielleicht auch in deinem Leben der alte Lebensstil wieder die Oberhand. Alte Gewohnheiten, alte Denkmuster. Du hast falsche Entscheidungen getroffen. Und vielleicht Sünde hat sich mehr ausgebreitet, als du dir das jemals gedacht hast. Dinge, die dich von Gott wegziehen und trennen. Und ihr Lieben, in dieser Situation brauchen auch wir immer wieder eine neue Chance. Aber vor allem, wir brauchen einen Retter. Einen Retter. Jesus Christus, wie diese Richter damals, von Gott gesandt in diese Welt, um zu befreien, zu retten, herauszuholen aus dem Schlamassel, in den wir uns selber vielleicht hineinmanövriert haben. Aber Jesus tat das im Unterschied zu den Richtern nicht nur für eine bestimmte Zeit, der dann irgendwann wieder weg war, wie wir das hier gelesen haben, sondern Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Durch seinen Heiligen Geist nimmt er Wohnung in uns. Er bleibt. Durch seinen Tod und seine Auferstehung haben wir eine ganz andere Voraussetzung als damals in dieser Zeit der Richter. Die Lage der Welt hat sich für die Menschen verändert. Jesus ist gekommen, um durch seinen Geist bei uns zu bleiben. Um uns diese Kraft zu schenken, die wir brauchen, um ein Leben zu führen in dieser Welt, das Gott Ehre bereitet. Er wohnt in denjenigen, die ihn glauben. Und das verändert alles. Das verändert alles. Das verändert unsere ganz, oder gibt uns eine ganz andere, neue Grundlage, in der wir, auf der wir leben. Da ist plötzlich Kraft da. Da ist Kraft da, dem Bösen zu widerstehen, den Verlockungen dieser Welt, diesen Ablenkungen zu widerstehen, gottgemäß zu leben, einen Unterschied zu machen zu den Völkern der Erde, einen Unterschied zu machen, zu zeigen, so kann ein Leben aussehen mit dem lebendigen Gott. Bei allem Druck, den auch wir haben, bei aller Herausforderung, die wir zu erleben, Gott treu zu bleiben. Ich hätte fast gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten, in schwierigen Zeiten. Es ist die Kraft Gottes, die uns trägt und die uns durchträgt bis zum Schluss. Und deshalb braucht uns eigentlich nicht das Gleiche passieren, was den Israeliten damals passiert ist. Gott möchte auch dir ein siegreiches Leben schenken. Aber das geht nur, wenn du in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebst, Jesus in dir. Das ist so wichtig. Das ist die Voraussetzung dafür. Nicht, dass es keine widrigen Umstände mehr gibt in deinem Leben. Dass jede Situation, jede negative Situation auf einmal weg ist. Das nicht. Aber Gott möchte bei dir sein. Seine Nähe dir immer spüren lassen. Und dir Kraft schenken, in diesen Situationen, in diesen widrigen Situationen umzugehen. Richtig zu handeln. Egal, um was für Baustelle sich gerade es bei dir sich handelt. Unser Leben muss nicht so wankend sein. Auf und ab. Weil seine Kraft, die Kraft Gottes, eine beständige Kraft ist. Eine beständige Kraft ist, die bis in die Ewigkeit hineinhält. Heute ist vielleicht deine Gelegenheit, deinem Gott ganz neu zu vertrauen und diese Kraft anzuzapfen. Und damit gewinnt auch dein Leben Charakter und Profil. Charakter und Profil. Und du lässt dich nicht mehr von jeder Idee unserer Gesellschaft beeinflussen und abbringen. Anstecken. Du bekommst Halt, du bekommst Sicherheit. Auch in einer Welt, in einer Kultur, die manchmal ganz schön widrig ist für uns Christen und wahrscheinlich noch widriger wird für uns. Da brauchen wir eine Kraft, standzuhalten, Profil zu zeigen und eine klare Linie zu fahren für und mit unserem Gott. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus, und damit komme ich zu Ende, können wir stehen und eintreten für die Dinge, die uns und unserem Gott wichtig sind. Ein Leben führen zur Ehre Gottes. Amen.